SWR aktuell Kontext.
Das neue Jahr hat gerade mal angefangen und es gibt schon wieder jede Menge negative Schlagzeilen. Schlagzeilen, hinter denen unfassbares Leid steht. Und uns geht es nicht darum, dieses in irgendeiner Weise schmälern zu wollen. Wir wollen aber mit unseren Mutmachgeschichten auch daran erinnern, dass nicht nur alles schlecht und schlimm ist. Es gibt nicht nur Kriege, Krisen und Katastrophen, über die wir reden können, sondern eben auch Zusammenhalt, Kreativität, Dinge möglich machen. Und uns interessieren die Menschen, die dafür verantwortlich sind, die Wärme und Zuversicht ausstrahlen und geben. Mutmachgeschichten. Einige davon hören Sie jetzt in SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Gerhard Leitner. Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir in den letzten Wochen auf große und kleine Geschichten geschaut, die von Erfolgen und Optimismus erzählen, in denen nicht alles dunkelgrau und düster ist. Denn es gibt eben auch Positives und Problemlösungen. Nur werden die oft nicht so wahrgenommen, wie sie es verdient haben. Mein Kollege Gerhard Pinkenburg hat sich mit jemandem unterhalten, der nie aufgegeben hat.
SWR aktuell. Mutmachgeschichten.
Und darin geht es heute um Lukas Rohfleisch. Er ist 19 Jahre alt, studiert Medizin in Freiburg und ist mehrfacher deutscher Meister im Rope Skipping, also im Seilspringen. Und was er in seinem Leben schon jetzt geschafft hat, das kann man dazu nur sagen, Chapeau. Und was aussieht wie ein erfolgreicher Start ins Erwachsenenleben, das ist umso bemerkenswerter, wenn man weiß, was Lukas Rohfleisch in seinem jungen Leben schon hinter sich hat. Er leidet an einer chronischen Erbkrankheit, die das zentrale Nervensystem betrifft. Cavernomen heißt das und es sind Gefäßmissbildungen. Was das mit ihm gemacht hat, darüber will ich mit ihm jetzt sprechen. Lukas, du musstest wegen deiner Krankheit vor 3 Jahren in Essen in einer Spezialklinik operiert werden. Das hatte ziemliche Folgen. Kannst du uns erstmal sagen, was das für welche waren?
Also ich wurde tatsächlich 3-mal operiert am Kopf und das Ganze war so, dass diese Gefäßmissbildung eben im Bewegungszentrum geblutet hatte und danach nach der Operation bin ich aufgewacht und meine komplette linke Körperhälfte war gelähmt. Das heißt, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen und da ist erstmal die ganze Welt für mich natürlich zusammengebrochen, vor allem weil, wie schon erwähnt wurde, ich eben sehr, sehr viel Sport davor gemacht hatte.
Das ist ja eigentlich unvorstellbar. Da geht man ins Krankenhaus, wird operiert und dann stellt man fest, es ist eigentlich schlimmer als vorher, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste schon immer, seitdem ich die Diagnose bekommen habe, wusste ich, okay, es gibt Risiken. Aber ich glaube, das war der Punkt, wo ich zum ersten Mal bemerkt habe, okay, das wirkt sich wirklich richtig auf mich aus und auf mein Leben.
Wie geht's dir denn jetzt heute damit?
Also jetzt fast 3,5 Jahre danach geht es mir eigentlich ganz gut. Also ich würde sagen, dass ich mich wieder zurückgekämpft habe, so einigermaßen. Also ich war sehr, sehr viel in Reha, ich war in der stationären Reha, bin immer noch in der ambulanten Reha und wir üben da einfach immer weiter und ich habe das Laufen wieder neu gelernt und da bahnen wir uns einfach immer mehr dem Ropeskipping jetzt auch wieder an und da wurde eben auch wieder deutscher Meister im Einzel. Mhm. Und auch mit der Showgruppe waren wir bei der Weltmeisterschaft und haben dort die Silbermedaille gewonnen. Das heißt, es hat sich schon sehr, sehr viel verbessert, aber natürlich auch mit harter Arbeit.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast es schon gesagt, 3,5 Jahre ist es her, als diese OP bei dir gemacht worden sind. Du bist deutscher Jugendmeister im Freestyle Rope Skipping. Wie kommt man dazu, sich so wieder rauszuziehen aus dieser ganzen Geschichte und dann so ein fulminantes Comeback zu starten?
Also natürlich war man erstmal total schockiert, also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Also direkt nach der Operation habe ich erst gedacht, oje, kann ich überhaupt wieder laufen? Was kann ich überhaupt wieder tun? Kann ich überhaupt wieder Sport machen? Und da habe ich mich einfach immer wieder langsam rangetastet und wir haben zusammen probiert. Und irgendwann hat sich dann mein Wille da durchgesetzt und da habe ich einfach mal wieder die ersten Sprünge probiert, natürlich mit einer total langen Pause dazwischen. Aber ich wollte es einfach unbedingt schaffen. Und bin immer wieder dran geblieben, muss natürlich auch mal wieder Schritte zurück machen, wenn ich bemerkt habe, okay, es klappt jetzt nicht so ganz. Weil natürlich die Erschütterungen beim Ropeskipping, beim Seilspringen eben auch groß auf dem Kopf sind. Das heißt, ich musste immer wieder auf Schritte zurückgehen, aber habe es eben schließlich geschafft, das Ganze wieder einigermaßen normal ausführen zu können.
Sport ist sein Leben, das hört man ganz deutlich raus. Was sind denn die nächsten Ziele?
Also jetzt will ich erstmal wieder so ein bisschen an mein altes Niveau dran schnuppern zumindest. Man ist dann natürlich immer noch weit entfernt und die Konkurrenz, klar, die schläft natürlich auch nicht. Aber zum einen ist natürlich der Spaß ganz, ganz wichtig, also mit der Showgruppe vor allem. Aber Ich versuche eben auch, mich wieder für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren und möglicherweise gibt es ja da auch eine Möglichkeit, wieder an der Europameisterschaft teilzunehmen.
Du hast gemerkt und du hast es selber am eigenen Leib zu spüren bekommen, Medizin kann nicht alles. Aber du hast ja gesagt, ich will Medizin studieren. Warum?
Also das Medizinstudium war so ein kleiner Wunsch davor, würde ich sogar sagen, vor meinen Kopfoperationen. Mhm. Aber jetzt seit den Kopfoperationen habe ich einfach so viel in den Krankenhäusern erlebt und auch an meiner Erkrankung, die halt einfach selten ist, dass es eigentlich so viel Potenzial bei der Medizin gibt, aber so viel noch nicht ausgeschöpft wird. Und da hoffe ich, dass ich irgendwie meinen Anteil daran tun kann und einfach Menschen helfen kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das möchte ich jetzt auch umsetzen.
Auf jeden Fall, das denke ich auch. Ist denn die Fachrichtung vielleicht Neurochirurgie?
Neurochirurgie oder Neurologie, ja. Mhm.
Wir haben darüber gesprochen, die Krankheit, die wirft viele Menschen aus der Bahn. Was rätst du den Betroffenen, tatsächlich sich da rauszuziehen und wieder Lebensmut zu schöpfen?
Also ich kann raten, dass auch wenn irgendein Weg so versteckt scheint, dass es eigentlich immer einen Weg raus gibt und dass man einfach versucht, diesen Weg zu finden und einfach niemals aufgeben. Also es klingt immer wie so ein Spruch, aber dass man eben den Mut einfach immer wieder aus diesen positiven Dingen zieht und dass es eigentlich immer einen Weg gibt und dass man diesen Weg gehen kann und das sich auf jeden Fall lohnt, so kann ich sagen.
Lukas Rohfleisch war das, der Leistungssportler, der trotz einer heftigen Erkrankung nie aufgegeben hat, im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Gerald Pinkenburg. Sie hören SWR Aktuell Kontext. Wenn wir über Städte und Kommunen in Deutschland berichten, dann geht es oft um Geld, das fehlt. Viele Aufgaben, wenig Einnahmen und zu wenig Hilfe vom Bund. Vielen droht der Finanzkollaps. Geldnot war auch in Oberkochen im Ostalbkreis lange Zeit das Thema. Heute ist die Stadt nicht nur schuldenfrei, sie hat sogar noch Geld in der Kasse. Einer von denen, die das mit zu verantworten haben, ist Bürgermeister Peter Traub. Seit 1994 ist er im Amt. Mein Kollege Stefan Eich hat mit ihm in unseren Mutmachgeschichten gesprochen.
Herr Traub, in welcher finanziellen Lage war Ihre Stadt, als Sie Bürgermeister geworden sind?
Oberkochen war zu Beginn meiner Amtszeit eine der höchstverschuldeten Städte in Baden-Württemberg. Und dazu hin kam noch eine allgemeine Wirtschaftsrezession, dann eine große Krise eines Weltunternehmens hier am Ort. Das heißt, gefühlt war das der Weltuntergang damals.
Dann haben Sie bestimmt nicht gesagt, hoch die Tassen, wir machen noch mehr Schulden. Was waren die ersten Entscheidungen auf dem Weg raus aus den Miesen?
Der war steinig und sehr hart und vor allen Dingen, er war lang. Wir haben sehr viele harte Sparmaßnahmen umgesetzt und wir haben uns damals, der Gemeinderat und ich, nicht nur Freunde, sondern vor allen Dingen viele Gegner gemacht, weil sparen will jeder, aber bitte nicht bei mir. Wir haben das konsequent durchgehalten. Wir haben keine Versprechen auf Pump gemacht. Wir haben rigoros dort, wo es möglich war, Kosten eingespart und wir haben damals die Stadt noch in der schlechten Zeit von den Schulden befreit.
Was war der Punkt, wo Sie gesagt haben, da fällt es mir am schwersten einzusparen, da tut es mir und den Bürgern am meisten weh?
Weh tut es natürlich, wenn Sie an die Infrastruktur gehen, zum Beispiel an Schulen, wo Sie bei Sachmitteln sparen müssen, oder bei Kinderbetreuungseinrichtungen, wo sie sparen müssen. Das sind dann schon habhafte Dinge, die an den Kern, an die Substanz eines Ortes gehen.
Was war das ein Beispiel? Das übliche Schwimmbad, was in vielen Kommunen als erstes wegfällt? Oder können Sie mal einen Punkt nennen, wo Sie gemerkt haben, okay, das löst jetzt besonders heftige Reaktionen aus?
Ganz ehrlich, wir haben uns viele Jahre lang überlegt, unser örtliches Hallenbad zu schließen. Letzten Endes war es richtig, das Hallenbad nicht zu schließen. Es war aber auch richtig, zunächst mal abzuwarten, weil wir haben keine oberflächlichen Sanierungsmaßnahmen gemacht, sondern wir haben, als wir die Finanzmittel zusammen hatten, uns überlegt, wir bauen ein völlig neues Hallenbad. Und diese Zeit des Wartens hat sich trotzdem gelohnt, obwohl es damals sehr viel Widerstände und sehr große Befürchtungen der Bürgerinnen und Bürger gab. Der Gemeinderat und ich könnten das Hallenbad schließen.
irgendwas wegstreichen ist ja nun zumindest, wenn man es rein technisch betrachtet, eine einfache Sache. Aber wie investiert man in die Zukunft in so einer Lage, wo die Stadt ja sowieso kein Geld hat und man muss trotzdem sagen, ich gebe Geld aus, damit es irgendwann besser wird?
Es gibt zwei Arten, wie man Geld ausgeben kann. Die eine Art ist die konsumtive Art, das heißt, man verbraucht das Geld einfach. Und die andere Art ist, Geld zu investieren. Wir haben damals, als es zum Beispiel darum ging, ein Werk von Carl Zeiss hier anzusiedeln, die heutige Carl Zeiss SMT GmbH, haben wir trotz unseres Schuldenbergs nochmals 33 Millionen D-Mark waren es damals in die Hand genommen, haben ein großes Gewerbegebiet erschlossen und dieses Unternehmen dann erfolgreich in Oberkochen angesiedelt.
Und was war das für ein Tag, an dem Oberkochen dann erstmals schuldenfrei war? Haben Sie da eine Apfelsaftschorle ausgegeben?
Nee, der Tag war eigentlich, wie es sich für einen Schwaben gehört, relativ unspektakulär. Das war nämlich im Jahr 2007, das weiß ich noch, das habe ich gemerkt. Aber es war für mich, auch für den Gemeinderat, schon ein besonderer Tag, vermelden zu können, ab heute sind wir schuldenfrei.
Peter Traub, er ist seit 1994 Bürgermeister von Oberkochen im Ostalbkreis. Seine Stadt ist heute nicht nur schuldenfrei, sondern hat sogar noch Geld in der Kasse. Das Interview hat mein Kollege Stefan Eich geführt. Seit 2005 gibt es das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen, gegründet von Michael Kötz und seiner Frau Daniela. Mittlerweile kommen 135.000 Besucher, damit ist es nach der Berlinale das zweitbeliebteste Filmfestival Deutschlands. Eine absolute Erfolgsgeschichte. Michael Kötz ist nicht nur der Gründer, sondern auch Intendant und Gesellschafter. Mein Kollege Moritz Braun hat mit ihm gesprochen und wollte als erstes wissen, was hat denn damals den Anstoß gegeben, ein Filmfestival abseits der großen Metropolen ins Leben zu rufen?
Ja, im Grunde war das Zusammenkommen glücklicher Umstände, wie es manchmal im Leben so ist. Da gab es Bestrebungen. Federführend war die BASF, der damalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Herr Foscherau. Die wollten auch eine Metropolregion in der Rhein-Neckar-Region gründen und das taten sie dann auch 2005. Und in diesem Kontext suchten sie nach neuen kulturellen Leuchttürmen, die quasi zwei Funktionen erfüllen sollten, nämlich einmal nach innen wirken, so integrativ die Menschen zusammenbringen, damit auch das Wort Metropolregion positiv besetzt wird sozusagen, also integrativ in der Region und zweitens aber auch als Leuchtturm nach außen, für die Region werben. Der Hintergedanke ist natürlich auch immer bei großen Konzernen, dass man Spitzenkräfte besser in die Region lockt. Ludwigshafen hat ja nun nicht den tollsten Ruf der Welt als Stadt. Insofern waren das, ja, das waren die Umstände. Und dann gab es damals eine Versammlung, die die BASF einberufen hat. Da saß ich als Chef des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg, ich auch mit meiner Frau, aber da war ich allein verantwortlich, bis 2019 gemacht habe, 28 Jahre lang. Also ich hatte jetzt Erfahrung oder wir hatten Erfahrung mit Filmfestival machen, wenn auch auf internationale Ebene damals, aber kann nicht schaden. Und als solcher saßen wir da und hörten dieses Angebot und dachten, na, das ist ja toll. Und dann habe ich auf der Rückfahrt meine Frau angerufen, weil ich da allein war und habe gesagt, was machen wir da? Und dann haben wir uns am Telefon ein Festival des deutschen Films ausgedacht, so in groben Entwürfen.
Und wenn man diesen Plan gefasst hat, läuft dann von Anfang an alles glatt oder gibt es da Schwierigkeiten? Ja,
dann haben wir gemerkt, die BASF würde uns als Startfinanzierung sehr viel Geld geben, um starten zu können. Ohne diesen Beitrag finanziell wäre das Ding nie ins Laufen gekommen, das muss man sagen. Und bis heute sind ja die Zuschüsse öffentlich unter 10% und dann gibt es 15% Sponsorengelder, inzwischen 15 verschiedene Sponsoren. Und 75% erwirtschaften wir selber mit dem Verkauf von Tickets und der Bewirtung. Also aber damals hat keiner auf uns gewettet. Also es war eher lustig, die haben gesagt, nach Ludwigshafen wird kein Mensch aus der Filmbranche jemals rein. Und die Mannheimer gehen auch nicht über die Brücke, das könnt ihr alles vergessen.
Hat Sie das dann besonders motiviert?
Naja, da wäre ich ja besonders trotzig. Na, wir haben uns gefragt, ob die recht haben und haben dann mal darauf gewettet, dass sie nicht recht haben. Ja, das schon. Also man muss manchmal, wenn es eine Gelegenheit gibt, auch ein bisschen Mut haben und sagen, komm, das riskieren wir mal. Und das taten wir. Also, und wir haben natürlich selber auch nicht gewusst, wie lang wird das wirklich leben und wie groß wird das wirklich werden. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass da mal 7000 Leute kamen im ersten Jahr. Mhm. Und es war sehr provisorisch. Man sprang sozusagen auf feuchten Grund, weil es geregnet hatte, so von Europalette zu Europalette, um in die Zelte zu kommen. Es war schon sehr lustig, der Anfang.
Haben Sie noch eine besonders außergewöhnliche, schöne Erinnerung, gerade so an die ersten, weiß ich nicht, sag ich mal, 5 Jahre, wo es vielleicht alles noch ein bisschen wilder war?
Na, es war wilder, das schon. Es war besonders schön, das ist eigentlich jedes Jahr anders größer geworden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es da besonders schöner war als später. Im Gegenteil, also jetzt ist es ja schon unglaublich, wenn wir haben da 600 Menschen aus der Branche, aus Schauspieler, ich glaube 200 allein Schauspieler und Regisseure und Fernsehmenschen und Journalisten da und dann eben diese wahnsinnig vielen Menschen aus der Region, die kommen aus der ganzen Region und da guckt man immer in diese strahlenden Gesichter. Wir machen denen wunderschöne 19 Tage und das macht richtig Spaß. Also das muss ich wirklich zugeben. Das ist, selbst wenn wir davon nicht gleichzeitig auch leben würden finanziell, würde ich es auch so machen. So als Hobby, so nebenbei. Also ist wirklich toll.
Würden Sie sagen, das ist auch eine große Motivation für Sie, dran zu bleiben, dass Sie da sehen, viele Menschen haben da eine sehr gute Zeit?
Ja, wir sind ja Herdentiere, ohne es uns einzugestehen. Ja. Wenn wir anderen Menschen Freude machen können, also von ihnen sozusagen auch umarmt werden gedanklich und so, dann macht uns das glücklich. Das ist das Einzige, was uns wirklich glücklich macht. Das müssen wir uns öfter eingestehen, da wäre die Welt auch ein bisschen anders gebaut. Na, das ist ein ganz, ganz starkes, tolles Motiv, Menschen so viel Freude zu machen. So wie unsere Zuhörer, wenn sie jetzt eine große Party machen, weil sie Geburtstag haben und alle sich freuen. So ist das. So muss man sich das vorstellen. Das Motiv für meinen Geburtstag, eine große Party zu machen, ist dadurch jetzt kleiner geworden. Also wir machen die Party schon und das ist eine Dauerparty von 19 Tagen. Es ist auch durchaus anstrengend. So oft ich kann, gehe ich auf die Bühne und begrüße mein Publikum mit mehr oder weniger witzig, aber meistens doch eher witzig. Sie freuen sich jedenfalls, mich zu sehen, fühlen sich auch willkommen. Es ist wie so, ja, wie ein Lokal, wo der Geschäftsführer, der Inhaber, der Koch vorbeikommen und sagen, na, hat's auch geschmeckt. Also etwa so. Also das ist einfach, ist eigentlich ganz einfach, das erfolgreich zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist so. Es ist und mir fällt immer der Spruch ein, wenn man den richtigen Beruf hat, muss man sein Leben lang nicht arbeiten.
Was raten Sie denn Menschen, die ein großes Projekt sich vorstellen, aber sich irgendwie nicht so richtig motivieren können, sich nicht trauen? Haben Sie da einen Tipp?
Na klar. Also erstens würde ich das Projekt kleiner machen, wenn ich mich nicht traue. Mhm. Also ich würde mich nicht selber überfordern. Ich würde das Projekt so zurechtschnitzen, dass ich es mir schon eher zutraue. Und dann muss man über diesen berühmten Schatten springen oder muss sich vielleicht einfach überlegen, was passiert denn, wenn es schief geht. Und meistens passiert nicht viel. Und dann macht man es. Also die meisten Menschen machen sowas im Grunde dann nicht, weil die Erwartungshaltung zu hoch gedreht ist, weil das Angstpotenzial zu groß ist, die Ängste. Also man macht sich einfach ein bisschen zu viel Gedanken, besonders in Deutschland, glaube ich. Also wir müssen ja mal alles perfekt durchrechnen. Mhm. Und das ja immer, das klappt ja sowieso nicht. Also wir haben keine Ahnung gehabt, dass wir mal so viele Menschen da auf dem Festival haben würden und dass das die Branche in einer Weise annimmt. Also ich meine, können andere Schauspieler für mich sagen sie ja auch, wenn sie gefragt werden. Also man reißt sich fast auf das Festival zu kommen. Es ist einfach toll. Die Leute, also die sogenannten Stars sind ja auch nur Menschen. Und wenn die merken, dass sie alle strahlende Gesichter haben, haben sie auch strahlende Gesichter und sagen, oh, da gehe ich gerne hin, da komme ich immer wieder gerne hin. Das ist eigentlich auch einfach.
Michael Kötz, Intendant und Gründer des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. SWR Aktuell Kontext. Wir wollen zu Beginn des neuen Jahres mit Menschen reden, die etwas Schönes erlebt, etwas Besonderes geleistet haben und mit Menschen, die versuchen, sich mit neuen und originellen Ideen dem Pessimismus entgegenzustellen. Jetzt geht es um eine Therapie, die vielen Patienten mit multipler Sklerose Hoffnung macht. Stefan Tenort ist einer von ihnen. Er hat mit Ende 20 erfahren, dass er an der Autoimmunerkrankung leidet. Er hat etliche Medikamente ausprobiert, aber am Ende half nichts mehr. Doch dann erfuhr er durch Zufall von einer noch experimentellen Therapie mit sogenannten CAR-T-Zellen, die bisher gegen Blutkrebs eingesetzt werden. Und nun hat er wieder Hoffnung. Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat ihn besucht.
Dass Stefan Tenort auf die Idee kam, sich für eine CAR-T-Zelltherapie zu melden, lag an einem Abend vor dem Fernseher. SWR Aktuell Baden-Württemberg war im Programm.
Es geht um Autoimmunerkrankungen, von denen etwa 5 bis 10.
Ich schaue das schon regelmäßig an, aber ja, es war einfach totaler Zufall. Vielleicht musste das so sein.
Stefan Tenort braucht seit 15 Jahren einen Rollstuhl. Die Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose greift seinen Körper an. Kein Medikament wirkte auf Dauer.
Es ist ein ständiger Verlust von Selbstständigkeit und von Dingen, wo man gerne macht.
Durch die Entzündungen im Körper kann er sich immer schlechter bewegen. Erst kamen die Beine, doch auch die Bewegung der Hände wurde immer schwerer. Für Stefan Tenort wurde es bedrohlich.
Also wenn die Arme und die Hände nicht mehr richtig funktionieren, ist für mich zumindest deutlich schlimmer, als wenn die Beine nicht mehr funktionieren. Weil die Arme brauchst du für alles. Wirklich für alles.
Im Juli 2024 sah er dann den Beitrag bei SWR Aktuell, in dem die neue Zelltherapie vorgestellt wurde. Noch am selben Abend schrieb er eine E-Mail an die Uniklinik Tübingen. Hier hat sich ein ganzes Team aus Fachleuten seinen Fall angeschaut. So eine experimentelle Therapie kommt bisher nur für wenige Patienten in Frage, denn die Nebenwirkungen können massiv sein, sagt Antje Giede-Jeppe, Neurologin an der Uniklinik Tübingen.
Tatsächlich waren wir erstmal sehr zurückhaltend. Er ist auch schon 52 Jahre alt, nicht mehr ganz jung ist. Er hatte schon auch Vorerkrankungen, die wir sehr gründlich abgeklärt haben.
Erst seit einigen Jahren gibt es immer mehr Hinweise, dass CAR-T-Zellen bei Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose wirken könnten. Hinter diesem sperrigen Namen verbirgt sich eine Immuntherapie. Dabei werden Zellen aus dem Blut der Patienten genetisch so verändert, dass sie die Immunzellen im Blut zerstören können, die den eigenen Körper angreifen. Auch in Tübingen laufen Studien zu CAR-T-Zellen bei Autoimmunerkrankungen. Die Forschenden können diese Zelltherapien hier selbst im Labor herstellen. Das ist sehr aufwendig und technisch anspruchsvoll, hat aber Vorteile, sagt Claudia Lengerke, Direktorin der Inneren Medizin 2 an der Uniklinik Tübingen.
Wenn wir medizinisch entscheiden, dass das eine gute Therapie ist, können die Zellen in 2 Wochen da sein. Das ist natürlich ein Luxus. Die Zellen kommen auch frisch, ohne Einfrierprozesse. Und das ist dadurch, dass alles in einer Hand ist, sehr einfach und effektiv.
Und es macht die Therapie günstiger. Mit bis zu 150.000 Euro pro Behandlung rechnen Fachleute aber auch bei einer Herstellung vor Ort. Stefan Tenort bekam schließlich die Zusage. Er erhielt seine CAR-T-Zellen im vergangenen Januar. Nach 5 Monaten dann die entscheidende MRT-Untersuchung.
Da hat man dann festgestellt, dass sämtliche Entzündungen und vor allem die Entzündung in meiner Halswirbelsäule komplett weg war. Und das war unglaublich. Das hat noch kein anderes Medikament oder keine andere Behandlung geschafft, dass die Entzündung weg ist. Und seither bin ich ohne Entzündung.
Verbessern wird sich Stefan Tenorts Zustand aber vermutlich nicht. Dafür sind die Schäden durch die Multiple Sklerose schon zu groß. Aber vielleicht behält er jetzt die Beweglichkeit in seinen Armen und Händen. Für ihn wäre das ein echter Gewinn.
Und das war unsere letzte Mutmachgeschichte für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Gerhard Leitner.